Worte sagt, die wir brauchen. Du hast ihn vorbereitet und ich bitte dich um deinen Segen für ihn. Amen.
Danke. Wer von euch hat nicht im Garten Löwenzahn? Eher nicht so ein angenehmes Gewächs. Und im Sommer, da kann man es beobachten oder konnte man es wieder beobachten, wenn dann so im Sommer die Blüte vom Löwenzahn vorbei ist und sich viele kleine Schirmchen darauf vorbereiten, sich in alle Winde zu verbreiten. Es kommt Wind und die Schirmchen, die verbreiten sich überall hin und neuer Löwenzahn kann wieder wachsen. Wir nennen das auch Pusteblume. Und wer von euch hat nicht als Kind die verblühten Stängel abgerissen und oder die Blume abgerissen, Stängel hochgehalten und mit voller Kraft gepustet. Und begeistert haben wir doch zugesehen, wie die Fallschirme wegflogen und sich irgendwo niederließen. Und viele, viele neue Löwenzahnpflanzen, die wurden so vorbereitet und sind dann später gewachsen. Und ich möchte dieses Bild von den fliegenden Schirmchen mitnehmen in unser Thema heute. Es heißt, ausgesendet mit einer Botschaft, einem Auftrag. In unserer Predigtreihe gesendet und ausgerüstet. Die gute Botschaft, sie soll sich ausbreiten und vervielfältigen, wie eben die Löwenzahnpflanzen durch die Jünger Jesu, eben durch uns. Und nach seiner Auferstehung hat Jesus seine Jünger auf einen Berg in Galiläa gerufen. Und er gibt ihnen, bevor er in den Himmel zu seinem Vater geht und diese Erde verlässt, eine Botschaft mit, einen Auftrag. Und heute lese ich mal aus der Elberfelder Übersetzung Matthäus 28, Vers 18. Und da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und was Jesus hier seinen Jüngern sagt, das ist der Auferstandene, das ist derjenige, dem alle Gewalt gegeben ist. Und er sagt ihnen das auch ganz klar. Mir ist alle Macht, alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und so sind seine Worte kraftvoll, sie sind majestätisch, sie sind über jeden Zweifel erhaben. Jetzt ist er ganz Gott, ganz derjenige, dem die Vollmacht verliehen wurde von seinem Vater. Und er hat sich diese Vollmacht erkämpft durch seinen Tod, den er ganz alleine erlitten hat. Und indem er selbst von seinem Vater verlassen schien, ein grausamer Tod, so ganz allein scheinend zu sterben. Nun steht er vor ihnen in all seiner Vollmacht und er strahlt diese auch aus. Und sie erkennen, wer er ist. Und er gibt seinen Jüngern einen Auftrag. geht nun hin, nicht nur nach Jerusalem oder in Israel, Samarien, sondern in alle Nationen, in alle Welt. Alle Welt, das betrifft nun nicht mehr die Juden, sondern andere Völker. Alle Völker, die es gab und gibt. Und das ist ein vollkommen neuer Gedanke. Die Jünger, die den Juden angehören, dem auserwählten Volk Gottes, verzichten auch damit auf das Privileg des auserwählten Volkes. Jesus ist gekommen, um alle zu sich zu rufen, ohne Rücksicht auf Herkunft oder Stand. Seine Jünger und wir sollen hingehen, das heißt, geht nun hin. Jesus will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Er sieht die Menschen, wie sie auf der Suche nach einem sinnvollen Leben sind und dabei nicht immer zu hilfreichen oder weiterführenden Antworten greifen. Wie sie sogar verhängnisvolle Wege gehen und dabei sich selber und manchmal das Leben sogar von anderen zerstören. Aber auch wenn man einigermaßen ungestört oder normal durchs Leben kommt, es bleibt die Frage, fehlt da nicht irgendetwas in deinem Leben? Jesus sieht, wie Menschen mit Sorgen und Nöten belastet keinen wirklichen Trost und Halt im Leben finden. Wie sie Trost in Vergänglichem und Zerbrechlichem, wie vielleicht Materiellem, suchen. Und Jesus ist es nicht egal, wie es uns und anderen geht. Jesus liebt uns Menschen unendlich und er hat unendliche und tiefe Sehnsucht nach dir. In Gottes Plan, diese Welt zu retten, spielt Jüngerschaft eine wichtige Rolle. Jüngerschaft heißt, dass durch uns und ebenso anderen zu Christen und Jüngern werden können. Jeder Christ soll andere zu Jüngern machen, das heißt, sie zum Glauben zu führen und sie so lange zu begleiten, bis sie in der Lage sind, selbst wiederum andere zu Jüngern zu machen. In der Luther 1984, da heißt es noch, machet zu Jüngern. Das Ziel von Jesus, dass seine Nachfolger viel Frucht bringen sollen, bringt das Treffen zum Ausdruck. Aus den Samen von Früchten entstehen neue Pflanzen. Siehe die Pusteblume, das Bild vom Anfang. Jüngerschaft leben heißt Gottes Auftrag erfüllen. Und Jesus spricht hier in seinem Auftrag an die Jünger, dass sie hingehen sollen, Jünger machen sollen, dass sie taufen sollen und lehren. Es reicht nicht aus, dass Leute beginnen, an Jesus zu glauben. Sie müssen zu Jüngern oder Schülern, kann man auch sagen, werden. Jünger müssen gemacht werden. Jünger werden nicht geboren und sie entstehen auch nicht einfach von selbst. Jünger machen ist eben ein aktiver Prozess. Hingehen, sich taufen und lehren. Taufen und Lehren ist eingebunden und Teil dieses Prozesses. Und Jesus überträgt diese Aufgaben an uns. Er verspricht, bei uns zu sein und uns zu helfen, aber er nimmt uns diese Aufgabe nicht ab. Wenn wir hingehen, evangelisieren, Menschen werden sich öffentlich für unser Reden, für das Wort Gottes, dann kann Übergabe des Lebens an Jesus erfolgen, dann wird ein Mensch Jünger Jesu. Und das äußere Zeichen für diese Jüngerschaft ist die Taufe. Und Jesus sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis dafür, dass es von nun an nicht mehr nur nach meinem, sondern nach seinem Willen gehen soll. Es ist ein Zeichen für die Befestigung des Glaubens. und lehrt sie, meine Gebote zu halten und zu gehorchen. Und seine Gebote, sie sind zusammengefasst in dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie jüngert man aber nun oder wie macht man andere zu Jüngern? Und Jesus hat uns gezeigt, wie es geht. Er hat innerhalb von 3 Jahren 12 Jünger gemacht. Er hat sie zu Männern herangebildet, die wieder in der Lage waren, andere zu Jünger zu machen. Jüngerschaft ist also mehr als Evangelisation. Und wenn Evangelisation der Ruf zur Umkehr und zum Glauben ist, dann beinhaltet Jüngerschaft die ganze Nachfolge, unseren ganzen Lebensstil. Jesaja 50, Vers 4, da heißt es, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und dieser Text aus Jesaja, aus dem Alten Testament, der zeigt uns schon, dass ein Jünger nah an seinem Meister ist, um belehrt zu werden, um zu empfangen, um das Leben in sich aufzunehmen. Und diese Haltung, sie entspricht dem Lebensstil von Jesus. Er zuerst, und da fängt Jüngerschaft an, er zuerst war ganz nah am Herzen Gottes. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr. Das meint auch das innere Ohr, das Hörende, das sich leiden, sich beraten lässt. Und dieser Abschnitt im Propheten Jesaja ist eine Vordeutung dieser jüngerschaftlichen Idee, die dann Jesus mit seinen Jüngern auch selber gelebt hat. Jesus und die Verbindung zu seinem Vater ist Basis des Jüngerschaftsprozesses mit seinen Jüngern. Egal wo und was ich tue, es ist wichtig, Gott zu mir reden zu lassen und ihn zu bitten, dass er mein inneres Ohr, meine inneren Augen öffnet, dass ich ihn sehen kann. Jüngerschaft heißt für mich, aus der Beziehung zu Gott herauszuleben und aus dieser Beziehung dann auch Impulse für den Alltag zu bekommen. Impulse für Dienste, Impulse für Begegnungen, Impulse für Aufgaben und Herausforderungen. Gott können wir nicht sehen, aber Jesus macht ihn uns bekannt. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Gott können wir nicht sehen. Und in unserer begrenzten dreidimensionalen Wahrnehmung haben wir keinen sichtbaren Zugang zu ihm. Und deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns das Wesen seines Herzens bekannt zu machen. Und interessant für mich ist hier, wie Johannes es hier beschreibt, der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Und das war Jesu Herzenseinstellung, nämlich im Schoß seines Vaters zu sein und wörtlich könnte man auch übersetzen, an der Brust des Vaters zu sein. Und wir wissen, wenn ein Kind an der Brust des Vaters ist, dann hört es auch den Herzschlag des Vaters. Und so hat Jesus gelebt, mit dem Herzschlag seines Vaters. Das war seine Orientierung. Und aus diesem heraus hat er die Impulse empfangen, was dran war, auch das, was nicht dran war. Es war eben nicht menschenorientiert, er war eben nicht menschenorientiert in seinem Dienst. Auch nicht not- oder bedürfnisorientiert, kranke und dämonisch Besessene hat er zeichenhaft geheilt, können wir sagen. Er hat aber nicht jede Not gelindert. Jesus war nicht in erster Linie orientiert durch das, was Menschen ihm vorgaben, sondern er war ganz nah am Herzen Gottes. Und in dieser innigen Beziehung zum Vater wurde er auch für uns ein Ausdruck des unsichtbaren Gottes. Darum konnte er sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich habe festgestellt, es ist für mich die wichtigste Herausforderung und Aufgabe als Jünger im Reich Gottes, so nahe am Herzen Gottes zu sein, wie es Jesus war, ähnlich zu werden. Es ist herausfordernd, das Herz Jesu, das Herz Gottes zu suchen, sich bedingungslos ihm hinzugeben und aus derselben Quelle zu leben, aus der Jesus gelebt hat. Und wie Jesus zu sein heißt, die Möglichkeiten des Vaters zu sehen, aus ihm heraus mein Herz füllen zu lassen, mit ihm in der täglichen Gemeinschaft zu sein, in der stillen Zeit nicht nur die Bibel zu lesen, dass ich vielleicht wieder einen Bibeltext, einen Predigttext gefunden habe, über den ich dann predigen kann, dass ich vielleicht wieder ein paar Punkte abhaken kann, weil mich vielleicht wieder jemand daran erinnert hat, mal wieder die Bibel zu lesen, dass ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Erkenntnis habe, sondern zu sehen, Gott hat Sehnsucht danach, mich an sein Herz zu ziehen, mich zu füllen mit seinem Wort, mit seinen Gedanken, mit seiner Zuwendung, mit seiner Liebe. Gott will nicht, dass ich von morgens bis abends nur arbeite und nur getrieben bin von Leistung und von Anforderungen, sondern aus diesem Innersten gefüllt zu werden und daraus heraus zu überfließen, um anderen Menschen etwas von diesem Strom des lebendigen Wassers weitergeben zu können. Genauso hat Jesus gelebt, in einer tiefen Beziehung mit Gott. Und in einer, als Jünger dürfen wir auch in einer solchen tiefen Beziehung mit Gott leben. Und das Ziel von Jesu Dienst war und ist, uns zum Vater zu führen, uns zum Ursprung zurückzuführen, wo wir herkommen und in diese ewige Gemeinschaft mit unserem liebenden Vater. Jesus machte sich ganz abhängig von seinem Vater. Jesus war der abhängigste Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat, und zwar nicht gezwungenermaßen abhängig, sondern freiwillig. Nur die Abhängigkeit von Gott führt uns in die Freiheit von Menschen. Umgekehrt ist es so, wenn wir nicht von Gott abhängig sind, dann werden wir abhängig von Menschen. Oder um es einmal anders auszudrücken, je mehr wir abhängig sind von Menschen, umso unabhängiger sind wir letztlich von Gott und sind nicht mehr an seinem Ohr. Denn wir können eigentlich gar nicht das Richtige hören, was er sagt, wenn wir ständig auf Stimmen von Menschen um uns herum hören. Die Stimmen um uns herum, die sind ja so laut im Alltag. Und wenn wir nicht gegründet und verwurzelt sind in unserer persönlichen Beziehung mit Gott, dann wird es uns durcheinander wirbeln. Jüngerschaft heißt für uns nah am Vorbild Jesu und in Abhängigkeit und nah zum Vater zu leben. Und Jesus berief seine Jünger in seine Nachfolge, um ihnen das weiterzugeben, was er selber wieder aus seiner Beziehung zum Vater empfangen hatte. Wie machte nun Jesus seine Jünger? Wir lesen das in Markus 3, Vers 13. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein, Simon, ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihm gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simeon, Kananäus und Judas Ischariot, der ihn dann verriet. Und bevor er berief, verbrachte Jesus Zeit mit seinem Vater. Von ihm hörte und empfing er, und ohne Gebet funktioniert Jünger machen nicht. Bete, dass Gott dir Leute zeigt, in die du dich investieren sollst, die Gott dir aufs Herz legt, für die du da sein willst und kannst, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in der Gemeinde, für die du betest, mit denen du Zeit verbringst, die du begleitest, die von dir lernen, die durch dich zu Jünger werden. Jüngerschaft heißt auch Leben miteinander teilen. Und die erste Aufgabe der 12 Jünger war es, bei Jesus zu sein. Das ist auch heute das Wichtigste. Jemand, der ein Jünger werden will, muss Zeit mit Jesus verbringen. Es geht darum, Jesus besser kennenzulernen, ihn besser zu verstehen und ihn immer mehr zu lieben. Und was ein Jünger lernen muss, ist Zeit mit Jesus zu verbringen. Die Bibel in der Weise zu lesen, dass er Jesus' Stimme darin hört. Er muss lernen zu beten und wirklich mit Jesus zu kommunizieren. Es geht auch um das Bekenntnis der Schuld, der eigenen Schuld, um Warten auf Gottes Antwort. All das lernt ein junger Christ am leichtesten auch, wenn er Zeit mit einem reiferen Christ verbringen kann. Zeit miteinander verbringen ist das A und O von Jüngerschaft. Und wenn du jemanden zum Jünger machen willst, dann musst du dich auch nah, dann musst du Leute auch nah an dich heranlassen, dass jemand in dein Leben schauen kann. Die 12 Jünger, sie waren nah bei Jesus. Sie hörten ihn nicht nur predigen, sie konnten sein Leben beobachten. Sie sahen, wie wichtig ihm die Gemeinschaft mit seinem Vater war. Sie sahen, wie er mit Erfolg und Angriffen umging. Sie sahen, wie er unerschrocken Sünde und Heuchelei ansprach. Sie sahen, wie er barmherzig mit den Schwächsten umging. Sie sahen, worüber er sich freute, worüber er herzhaft lachte, worüber er weinte und worüber er zornig war. Und zum Jüngermachen gehört auch dazu, eben Zeit mit jemandem zu verbringen, ihn in sein eigenes Leben hineinblicken zu lassen, Freundschaften zu entwickeln. Weil Jesus konnte ihnen weitergeben, was er aus der Beziehung zum Vater empfangen hatte. Mache zu Jüngern. Die Jünger nun ihrerseits, sie wurden wieder beauftragt, andere zu Jüngern zu machen, um ihnen das weiterzugeben, was sie von Jesus empfangen haben. Und für uns heißt das doch, wir geben das weiter, was wir durch eine intensive Beziehung mit Gott, mit Jesus und auch durch jüngerschaftliches Lernen von anderen Menschen empfangen haben. Das ist Jüngerschaftsprozess. Jünger sein heißt Lehrling sein, heißt ein Belehrter zu sein, jemand, der ganz bewusst in die Schule geht. Jemand, der sein Herz öffnet, um zu lernen. Jemand, der sein Ohr öffnet, der seine Augen öffnet, um zu sehen, um zu hören, um mit seinem Herzen zu erkennen und zu begreifen. Jünger sein heißt eben, erstmal die Ohren, Augen aufmachen, uns selber an Gott orientieren, an Jesus und an anderen Menschen. die auf diesem Weg eben schon weiter sind, um von ihnen zu empfangen. Für uns selber, um selber im Jüngerschaftsprozess und in einem Lebensstil der Jüngerschaft hineinzuwachsen. Und mit dem, was Gott uns gibt, anderen Menschen dienen zu können und sich selber wieder in diese Jüngerschaftsbeziehung hineinzunehmen. Die 12 Jünger, sie sollten nicht nur Zeit mit Jesus verbringen, sondern sie sollten lernen, genau das zu tun, was er getan hat. Predigen und Menschen von bösen Mächten befreien. Das konnten sie bei Jesus optimal lernen. Als erstes beobachteten sie, wie er das tat. Dann ließ er sie mitmachen und übertrug ihnen kleine Aufgaben. Dann schickte er sie zu Kurzeinsätzen los und am Ende waren sie bereit, in die ganze Welt zu gehen. Sie wussten genau, was sie tun sollen, warum sie es tun sollen und wie sie es tun sollen. Und viele Christen hätten vielleicht große Freude daran, mit anderen Menschen über Jesus zu reden, wenn sie vielleicht miterlebt hätten, wie ein reiferer Christ, den sie kennen, das tut. Christen, die vielleicht noch nicht so lange im Glauben sind, die vielleicht noch nicht tief auch im Glauben sind oder in der Jüngerschaft, aber sie dürfen praktisch erleben und praktisch miterleben, wie reifere Christen mit Menschen über Jesus reden, wie sie andere zum Glauben führen und wie sie sie begleiten. Dadurch lernen wir auch ganz praktisch und überwinden unsere Scheu. Bist du bereit, solch ein reifer Christ für andere Personen zu sein? Jünger brauchen Gemeinschaft. Du darfst Menschen, in die du begleitest, in Gemeinschaft hineinführen. Und es fängt damit an, indem ich selber auch Jünger bin, in Abhängigkeit und Gott höre, indem ich so lebe, indem ich Menschen von Jesus erzähle, indem sie an mir sehen, wie ich mit Gott lebe. Menschen kommen zum Glauben, ich darf sie begleiten, sie dürfen selber zu Jünger werden. Sie dürfen wachsen auf Jesus hin. Sie dürfen es bezeugen, auch in der Taufe, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie dürfen durch meine Begleitung und Gemeinschaft mit Christen, was Jesus geboten hat, und selber in der Abhängigkeit von Gott und im Hören auf ihn leben. Ich erreiche nur wenige, aber Jünger, die machen wieder andere zu Jüngern. So wie die ersten Jünger mit seiner Botschaft ausgesendet wurden und das Evangelium predigten und Jünger machten, die wieder Jünger machten, so Gemeinden entstanden in Jerusalem und um Jerusalem herum. Es gab Verfolgung. Gott hat es zugelassen, dass eben auch Leid über die Christen kam. Es gab Verfolgung, aber in dieser Verfolgung war Jesus mitten unter ihnen und ist er heute mitten unter uns. Und trotzdem hat sich das Evangelium von Jerusalem ausgebreitet bis an die Enden der Erde. Gott hat Sehnsucht nach seinen Menschen. Nicht nach oberflächlichen Bekenntnissen, sondern tiefen Beziehungen mit dir und mit mir. So wird sein Reich durch dich und mich, durch unsere Gemeinde und seine Gemeinde weltweit gebaut und sein Auftrag erfüllt. Amen.
Vielen Dank, Thomas. Ja, Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, auch zu Jüngern zu machen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert.